So, die zweite Folge ist online und dieses Mal sind wir bei Markus Meyer auf seinem Weingut. Aber eigentlich ist es die erste Folge, weil mit Markus haben wir uns bereits Ende April getroffen, aber wir haben ein paar Podcast-Folgen vorproduziert. Deswegen seid etwas nachsichtig mit mir. Das war die allererste Folge, die wir aufgenommen haben. Wir haben noch ein bisschen was zu lernen, aber ich hoffe, ihr habt trotzdem Spaß beim Zuhören. Ich würde sagen, Folge ab! Markus, wie hat das bei dir angefangen mit der Winzerei? Das ist ja eine ganz spannende Geschichte.
Ja, eigentlich bin ich Automobilist und Betriebswirt und meine Eltern haben 1990 aus Hobby heraus den ersten Weinberg angelegt. Und ich bin eher also Landwirt, begeisterter Landwirt, Flepperfahren, Außenbetrieb hat mir immer Spaß gemacht und als Kind schon immer dabei gewesen bei den Nachbarn und Freunden. Und irgendwann kam das Thema Genuss ins Spiel, Wein trinken, genießen, essen. Und so hat sich das dann quasi entwickelt, dass wir 2005 das Weingut gegründet haben und dann quasi über die letzten fast 20 Jahre zum Familienbetrieb, Familienweingut, Bioland-Weingut mit Event-Location und Event-Gastronomie entwickelt haben, ja.
Wie wird man denn Winzer? Also du sagst, du kommst aus der Automobilindustrie, hast quasi umgeschult oder es war erstmal Hobby, aber wann merkt man so, okay, jetzt bin ich Winzer? Macht man da eine Ausbildung oder wie war dieser Prozess bei dir?
Ich glaube, das Wichtigste im Leben, was man jedem Menschen raten kann, dass er irgendwas sucht und findet, wo er Leidenschaft für hat. Egal was. Jeder Mensch ist anders, ist auch gut so. Und ich glaube, man kann nur wirklich richtig gute Sachen machen, Sachen weiterentwickeln, einen Mehrwert für die Menschheit liefern, wenn man Leidenschaft für etwas hat. Und dann sich einfach richtig reinhängen, Bock haben, das zu machen, was nach vorne zu bewegen, mit anderen Leuten auszutauschen, zu Leuten aufschauen, die besser sind, die, wo man sagt, das sind Vorbilder, nicht immer die suchen, wo man sagt, ich bin der Beste, weil die anderen alle schlechter sind, sondern immer nach dem streben, was noch besser geht. Und ich glaube, da haben wir gute Netzwerke gefunden in den Winzer-Netzwerken, wo wir genauso denken. Da hat der eine die Kompetenz, der andere die und sich gegenseitig nach vorne pushen. Und natürlich ist es immer wichtig, auch eine grundsolide Ausbildung zu haben. Ich habe da nochmal Winzer gelernt. Aber alles, was man im Leben lernt, die Lebenserfahrung, die man hat, braucht man im Leben. Es ist nicht so, dass man sagt, das Automobilleben, Entwicklung, agile Entwicklung, Prozessmanagement, das sind auch Themen, die mir jetzt helfen im Winzer-Dasein. Betriebswirtschaft, wir sind ein Unternehmen, wir müssen wirtschaftlich arbeiten. Und dann ist mehr und mehr das Thema Nachhaltigkeit, das Thema Natur und da sind wir mittlerweile das Thema regenerative Landwirtschaft, Bodenmanagement, also selber, wenn wir uns gesund ernähren, sind wir auch vielleicht einfach bei jeder Grippewelle vielleicht ein bisschen entspannter, haben zwar einen Schnupfen, aber sind nicht wirklich krank. Und der Rebe geht es genauso. Wenn der Boden gut ist, wenn die Rebe gut versorgt ist, dann kann die einfach auch Extreme gut überstehen, besser überstehen. Und dann haben wir eine intakte Rebe und somit haben wir intakte Trauben, die vielschichtig sind und der Wein dann genauso. Also die Basis liegt immer in der Natur. Und wenn wir Genuss und lebendige Weine, lebendige Produkte wollen, die Genuss vermitteln, die Geschmack vermitteln, die Lebensqualität vermitteln, dann müssen wir so arbeiten. Alles andere, Industrieprodukte gibt es genügend, das ist halt nett. Man isst, man trinkt, man wird satt. Gesundheit, Fragezeichen. Aber das ist das, was uns antreibt, diesen Perfektionismus aus dem Produkt das Beste rauszuholen.
Jetzt nochmal auf deine Ausbildung zurück. Du hast gesagt, du hast Winzer gelernt. Wie lang dauert da die Ausbildung? Oder wie läuft das da ab?
Genau, also Winzerausbildung dauert klassischerweise 3 Jahre und dann kann man verschiedenste Möglichkeiten, man kann Meister machen, man kann Weinbautechniker machen, man kann Önologie studieren in Geisenheim. Also es gibt verschiedenste Möglichkeiten, je nachdem, welche Fachrichtung. Es gibt mittlerweile auch viele Bachelor- und Masterstudiengänge, wo man sich spezialisieren kann, je nachdem, wo der Schwerpunkt liegt. Ich glaube, man kann. Die Ausbildung ist wichtig, aber noch wichtiger ist es, dass man die richtigen Netzwerke hat, wo man sich Wissen gegenseitig teilt, weiterentwickelt, pusht. Weil wenn man nach vorne will, ist ja nicht alles schon mal gemacht, sondern der Innovation ist immer einer der Erste. Und wenn man das Thema nachhaltige Landwirtschaft sieht, dann gibt es jetzt so viel Lehrwissen auch nicht. Das ist klassisch, wenn man Wein ausbaut, lernt man. Aber wenn man mit Spontangärung, mit Bodenmanagement, mit Begrünung, mit Blühangebot, mit Humusmanagement, mit Gesteinskohlen, das sind alles Themen, die wir sich erarbeiten muss. Und darum sind Netzwerke so wichtig, dass man gemeinsam sich, okay, wir machen einen Fahrplan, dann schauen wir, was hat funktioniert, dann lernen wir voneinander und dann entwickeln wir das weiter. Und so entsteht Wissen. Und wir möchten nie den Finger heben und sagen, wir sind besser und bitte macht mal und die anderen zwingen. Wir möchten es vorleben und zeigen, dass es und wie es geht, wie es gehen kann. Und im besten Falle wird dann Schritt für Schritt die ganze Gesellschaft sowohl im Winzerschaft als auch im Konsum einfach ein Stück weit, jeden Tag ein Stück weit näher daran und besser. Ja.
Bist du noch mit Leuten in Kontakt, mit denen du zusammen die Ausbildung gemacht hast oder nicht mehr? Weil ich habe zum Beispiel die Ausbildung als Fotograf gemacht und am ersten Tag wurde uns gesagt, 90% von euch bleiben nicht Fotograf. In unserem Jahrgang sind es relativ viele, die Fotograf geblieben sind. Also wir widersprechen der Statistik. Wie schaut es da bei dir aus?
Ja, ich glaube, man hat immer, es ist immer wichtig, dass halt Wertesysteme, Chemie zwischen Menschen einfach passt. Und ich glaube, wir könnten mit jedem, wenn ich ihn heute treffe, könnten wir cool miteinander sein. Und die einen sind halt weiter weg, die anderen sind näher da. Und da hat man mehr oder weniger enge Verbindung. Mit manchen hat man regelmäßig, aber nur einmal im Jahr. Mit anderen hat man regelmäßig einmal in der Woche oder einmal im Monat zu tun. Aber grundsätzlich ist das alles eine Familie, man kennt sich, das ist, Franken ist überschaubar, auch in anderen Regionen Deutschlands haben wir gute Kontakte und das schätze ich sehr, auch bei Freaks to Table, also wir sind, ob das ein Felix Meyer, ein Axel Bauer, ob das Dizzy Bodenberg Weingut ist oder Post, also egal wer, man hat unterschiedliche Anknüpfpunkte, aber das sind alles coole Typen, jeder weiß, was er kann, jeder kann was besonders gut und ich freue mich immer, wenn ich Weine trinke von Kollegen, die anders sind wie meine, weil das ist einfach für mich ein Genuss, den ich immer gerne genieße, auch wenn es nicht unsere Stilistik ist und damit bereichern diese Kollegen auch mein Leben, meinen Genusshorizont und das ist ja das Schöne, dass man, was wir selber, ich mag Moselwein, haben wir mal keinen Schiefer hier, trinke ich halt die Weine vom Nick Weiss und freue mich da.
Das ist schön zu hören. Also, dass du auch andere Produkte genießen kannst, die du nicht selber machst und dass du auch andere Meinungen zulässt. Weil ich glaube, das ist ja auch ein großer Teil davon. Jeder hat eine andere Philosophie. Jeder setzt Sachen gewiss anders um. Und dass man sich daran auch erfreuen kann und auch andere Sachen zulässt. Gab es in deiner Ausbildung etwas, was du vermisst hast?
Ja, es war ganz lustig. Wir waren damals einer der ersten Jahrgänge, die das Thema Vermarktung dann auch im Lehrplan hatten. Also man hat ja immer Wein angebaut im Weinberg, man baut Wein aus, ja, und dann ist der Wein da. Und dieses Vermarktungsthema hat früher irgendwie keine Rolle gespielt, weil es war halt so, die Leute kamen, man hat mal einen Winzer gehabt, dann hat man einmal im Jahr einen Kofferraum voll gemacht und das hat man jedes Jahr gemacht. Und mittlerweile aus dieser ganzen Schnelllebigkeit der heutigen Zeit, jetzt können wir die Schnelllebigkeit in Frage stellen, wir werden es aber nicht ändern. Also meine Haltung ist immer, Dinge, die ich nicht ändern kann, die nehme ich an und mache das Beste draus oder muss mich halt entsprechend darauf einstellen. Und wir müssen halt unseren Kunden mittlerweile jedes Monat, jedes Jahr neu vermitteln, warum wir der richtige Partner sind. Die modernen Medien, Social Media, alles sind sehr transparent. Man kann alles googeln, man kann alles gucken. Darum müssen wir einfach schauen, dass wir nicht die anderen schlecht machen, sondern selber halt sagen, was machen wir besser wie andere, warum musst du unsere Weine kaufen und klar, es gibt genügend andere Kollegen auch, die tolle Weine machen und ich gönne jedem, dass er Erfolg hat, aber natürlich müssen wir und möchten wir auch Erfolg haben, aber nicht auf Kosten anderer, sondern indem wir einfach was besser machen, was anders machen, unsere Kunden für von uns begeistern. Und dann ist es auch cool, dann kann man miteinander arbeiten. Dann ist ein, wenn bei mir jemand einen Burgunder braucht, den ich nicht habe, dann sage ich, dann nimm den von Axel Bauer. Weil bevor der irgendeinen Burgunder kauft, soll er lieber den kaufen von einem Kollegen, den ich sehr schätze und wo ich weiß, dass das auch geil erzeugt ist. Und wenn wir so denken und arbeiten, wir grenzen uns oft so stark ab, besser und mehr, wie wir meinen. Und wenn man es auf Franken bezieht, unser Wettbewerb ist nicht der Wettbewerb in der Nachbarschaft, sondern unser Wettbewerb ist überall da, wo kein deutscher oder kein fränkischer Wein auf der Karte steht. Und da müssen wir ran. Und nicht sagen, den Silvaner vom Kollegen ersetze jetzt ich durch meinen, am besten noch durch weniger Geld. Ist ja Quatsch. Also wir haben immer klare Preisniveaus und die halten wir und wir kaufen uns nie ein. Und wenn ein guter Kollege drin ist, ist das für uns fein, dann gehen wir dahin, wo noch kein fränkischer oder kein deutscher Wein ist. Und das ist unser Markt. 38% mittlerweile wird nur aus Deutschland generiert in Deutschland von Weinkonsum. Der Rest ist ausländisch. Und ich bin kein Nationalist, aber wenn wir von Nachhaltigkeit reden, brauchen wir kurze Wege. Und alles, was in der Region, im Land wächst, brauchen wir bitte von da. Und wenn es 20% Notwendigkeit gibt von überregionalen Weinen, dann ist es ja fein. Aber In Spanien wird es nie so sein, dass 80% oder 60% der Weine importiert werden. Und in Deutschland müssen wir da einfach auch anfangen, kurze Wege, das Erlebnis beim Winzer, das Erlebnis beim Bäcker zu schätzen. Und dann haben wir diese Manufakturen auch erhalten. Und wenn wir nur im Discounter und in der Industrie kaufen, dann gibt es auch nur Industrielebensmittel. Irgendwann müssen wir damit leben, dass es nur noch das gibt. Dann ist es ja emotionslos. Dann esse ich, dass ich satt war. Gruselig, möchte ich gar nicht dran denken. Dann
geht der Genuss verloren.
Und auch die Lebensqualität. Ist ja Lebensqualität. Nach einem anstrengenden Tag, ein gutes Essen, gerne einfach, wo ich sage, wow, das schmeckt mir, da freue ich mich den ganzen Tag drauf. Ein gutes Brot, gute Oliven von Jordan oder eine coole Butter von den Butterboys oder ein schönes Lamm vom Franz. Also es muss nicht immer wertig sein im Sinne von teuer Filet. Es kann auch ein ganz einfaches Stück Fleisch sein oder ein ganz schönes Brot, aber gut und geil und da freue ich mich drauf. Und wenn wir es dann in der Küche noch ein bisschen zubereiten können, dann ist es Genuss, Lebensqualität und Gesundheit. Damit stärken wir unsere Gesundheit. Wir essen keinen Quatsch, wir essen Natur, lebendige Natur.
Du hast das Wort Schnelllebigkeit vorher erwähnt. Bist du selber ein geduldiger Mensch oder nicht?
Ich bin geduldiger denn je, aber grundsätzlich sehr ungeduldig. Ich glaube, im Leben ist immer wichtig und das musste ich auch erst lernen, die Balance aus Ungeduld und Umtriebigkeit immer was weiterzuentwickeln, aber im Gegenzug auch die Gelassenheit zu haben, heute immer zu sagen, heute ist es egal. Und klar, das ist jetzt das Thema, wenn man einen Betrieb aufbaut, wenn man sagt, naja, wird schon, passt schon, alles ist gut, dann ist man halt auch nicht, kann man einen Betrieb nicht aufbauen, weil du musst dir alles erst erarbeiten. Das ist die Herausforderung. Der Vorteil ist, du kannst ja alles so gestalten, wie du möchtest, aber du musst jeden Kunden erst neu akquirieren. Und da braucht man Dynamik und Ungeduld. Aber Gelassenheit im Leben und auch einmal für sich die Dinge arbeiten zu lassen, ist auch wichtig, weil damit schöpfen wir wieder Energie, da haben wir wieder Netzwerke zu Freunden, da haben wir wieder Netzwerke in die Familie, wo man sagt, da ist man mal in sich gekehrt und hat mal Ruhe und Frieden, sammelt wieder Kraft. Und ich glaube, das Wichtigste im Leben ist, die Balance zu finden aus Umtriebigkeit und Ungeduld, aber auch Gelassenheit und Entspannung, dass man wieder Kraft hat und Bock hat, dass man auch das vermittelt an die nächste Generation. Es ist ein cooler Job, es macht Spaß, es ist Arbeit, aber es ist auch Lebensqualität und wir haben auch Freizeit. Und mittlerweile bin ich einmal im Monat auch mal zwei Tage am Wochenende weg und einmal im Quartal einmal eine Woche weg. Und es muss drin sein. Und sicher verbindet man es dann wieder mit Genuss und Netzwerken, aber halt auf der privaten Ebene. Man kann es gar nicht trennen. Man ist immer irgendwo am Genießen und am Denken. Aber wenn wir vom Betrieb weg sind, sind wir mal in einer anderen Welt und haben mal einen anderen Fokus wieder. Und das bringt wieder eine neue Einordnung der Gedanken. Und dann hat man wieder Energie, wenn man heimkommt, oder neue Ideen, wenn man heimkommt. Und das macht es eigentlich aus.
Wann kommen denn dir die besten Ideen? Also ist es wirklich im Urlaub oder hast du auch diese Aha-Momente während der Arbeit? Oder brauchst du immer die Inspiration von außen?
Ich glaube, es ist beides. Manchmal fehlt dann irgendwie ein Trigger und dann unterhält man sich mit jemandem und dann kommt irgendeine Idee. Also da ist ja auch so Brainstorming nicht einer allein, sondern manchmal hängt man an einem Punkt und dann kommt mit einer anderen mit einer Idee und vielleicht ist das gar nicht die alleinige Idee, aber der Impuls hilft dann wieder weiterzugehen. Und ich bin ein Kopfmensch, das hat Vor- und Nachteile. Ich müsste mehr mit dem Herzen manchmal unterwegs sein, das muss ich für mich üben, trainieren. Aber der Vorteil am Kopfmensch ist dann auch wieder, dass man halt oft die Gedanken immer wieder denkt, bis man am Ende auch eine Lösung hat. Und es gibt für alles eine Lösung. Und für mich, also geht nicht, gibt es nicht. Es gibt, solange wir gesund bleiben und auch da haben wir einen gewissen Einfluss, wird alles möglich sein. Also wenn wir nur wollen und Netzwerke haben, die auch wollen. Also Bock haben und wollen, der Wille ist das Entscheidende. Wenn jeder Sportler aufhören würde, wenn es zwickt, würde nie irgendjemand erfolgreich im Sport sein, weil das ist immer eine Kopfsache am Ende des Tages, den extra Schritt zu gehen, die extra Meile zu gehen, innere Motivation, und es gelingt uns am meisten dann und am besten, wenn wir für irgendwas Leidenschaft haben. Innovation entsteht durch Leidenschaft für ein Thema, und alle genialen Vordenker oder sei es Einstein, wie auch immer, das waren Menschen, die haben gelebt für ihre Leidenschaft und deshalb waren sie gut. Die haben nicht gesagt, naja, ich arbeite jetzt mal 30 Stunden, am besten entspannt an dem Thema und dann wird das schon alles geil. Also geht nicht. Und trotzdem braucht man wieder Ruhephasen, aber Wenn man auf was Bock hat, ist man immer mit dem Thema irgendwo schwanger, ja.
Glaubst du, die Leute sind heutzutage zu bequem geworden, dass sie sich Sachen zu einfach machen wollen?
Was ist bequem? Ich glaube, dass Zufriedenheit im Leben kommt durch und Motivation im Leben kommt durch Erfolg. Wie auch immer man Erfolg definiert. Es kann auch Erfolg sein, dass ich in einem Pflegeberuf bin oder dass ich im Privatleben irgendjemand was Gutes tue oder ein Hobby habe, was mich erfüllt, egal wie. Aber vom Nichtstun, vom Chillen, und das gehört dazu, dass man auch Ruhe hat. Aber wenn ich nichts tue, nichts bewege, was ist denn mein Antrieb? Dass ich heute auch mal wieder nichts gemacht habe, dass ich heute mal wieder nichts bewegt habe, dass ich niemand was Gutes getan habe. Und ich glaube, und da kann man die Parallele zur Landwirtschaft ziehen, es wird nur der ernten, der sät. Ich habe aufgegeben zu säen und den Gegenanspruch zu haben, jetzt will ich ernten. Also ich erwarte nichts. Aber ich weiß auch, wenn ich säe, kann ich irgendwann ernten. Und manchmal erwartet man es dann gar nicht und dann kommt wieder was zurück. Und das ist auch das Schöne an dem Netzwerk. Ich tue selbstlos für andere Kollegen was, wenn ich die Chance habe. Wenn ich sage, das tut dem gut, das tut mir nicht weh, aber da kann ich ihm helfen, mache ich das einfach. Ich erwarte keine Gegenleistung. Aber ich würde mich freuen, wenn ich irgendwann, wenn er auch mal die Chance hat, mir was Gutes zu tun, einfach auch den gleichen Gedanken pflegt und sagt, jetzt will ich denen auch mal was Gutes tun. Und wenn wir eine gleiche Wertehaltung haben, dann wird es auch gelingen. Den Zwang rausnehmen, aber immer gerne säen. Und jeder, der sät, wird irgendwann ernten. Aber vom Nichtstun und nichts in die Waagschale schmeißen, in die Gesellschaft nichts einbringen, kann man auch nichts nehmen. Und da glaube ich, dass wir in so einer Phase sind gerade, wo ein bisschen Egoismus entsteht, auch durch Angst. Der Wohlstand wird weniger. Aber jetzt versucht man jeder für sich das zu sichern. Wir werden egoistischer. Wir haben Angst, dass der Wohlstand flöten geht, anstatt dass wir einfach entspannt werden und sagen, ich tue was für den Wohlstand, ich bringe was ein in die Gesellschaft, dann kann ich auch was nehmen. Aber erstmal versucht man es durch, man ist immer diese Zyklen im Leben, wenn es uns zu gut geht, dann wird es halt irgendwann überzogen, das sind wir gerade aus meiner Sicht, und dann wird es sich auch wieder irgendwann einnotten, weil so kann es nicht weitergehen. Wir können nicht immer nur nehmen. Immer auch geben, dann können wir auch nehmen. Und dieses, wenn jemand nur 30 Stunden arbeiten will, okay, aber dann soll er in den 30 Stunden bitte auch Bock haben. Aber diese, du gehst in die Gesellschaft rein und hast mit Leuten zu tun, die einfach keinen Bock haben, denen es einfach egal ist. Und mit solchen Menschen willst du eigentlich nichts zu tun haben. Und darum suche ich gerne Menschen und Leute und Partner und auch, unter anderem auch in diesem Freaks-to-Table-Netzwerk, die alle Bock haben. Wenn ich zum Alexander Herrmann, zum Tobi Baetz, zum Team Anja gehe, dann bin ich da und da habe ich das Gefühl, die haben Bock, dass ich da bin. Die freuen sich, dass ich da bin. Und es ist nicht gespielt, es ist ehrlich und echt. Und da gehe ich gern hin, da gebe ich auch gern Geld aus. Und die Menschen brauchen wir, die auch Bock haben, die auch Bock haben, meinen Wein in Szene zu setzen. Und ich habe auch Bock, die in Szene zu setzen. Und dann ist das Ganze rund. Und mit allen anderen will ich ehrlich gesagt auch nicht was zu tun haben, weil das kostet mir nur Energie. Und ich gebe gern da Energie rein, wo ich was zurückkriege oder wo ich auch merke, dass die Leute Bock haben. Und da können wir was bewegen. Aber Menschen zum Jagen zu tragen, die keinen Bock haben, da bin ich raus. Jeder kann alles von mir lernen, aber Bock müssen sie selber mitbringen.
Bist du da schon mal etwas gestolpert? Weil das Vertrauen zu haben, dass die Leute auch Bock haben, ne, da gehört ja viel dazu, dass man sagt, okay, er gibt mir das Gefühl, er hat jetzt Bock, aber man kann ja nicht sagen, in einem halben Jahr hat er immer noch so Bock. Du bist ein sehr leidenschaftlicher Mensch, so wie ich das jetzt hier erlebt habe, in dem Tag, wo wir jetzt hier waren. Du willst Sachen vorantreiben, aber es zählt halt auch Durchhaltevermögen dazu. Du sagst, du gibst gerne, erwartest aber nichts. Ich habe das Gefühl, dass viele Menschen so sind, dass sie sagen, ich gebe gerne was ab, wenn ich dann wieder was zurückbekomme.
Also ich möchte mal sagen, vielleicht nicht ganz richtig, also ich gebe gerne und es ist nicht so, dass ich sage, ich gebe und ist mir egal, Hauptsache ich gebe. Also ich suche mal schon die Partner, die auch mir Energie zurückgeben. Aber in dem Moment, wo ich jemand was Gutes tue, warte ich nicht, dass ich gleich eine Gegenleistung kriege. Aber ich, und es gibt Menschen, die sind Konsumenten. Also denen gibst du und die nehmen es gern, aber die verstehen nicht, dass sie auch mal vielleicht dir was Gutes tun. Und das sind Menschen, mit denen will ich, wenn ich es planen kann, weniger zu tun haben, egal ob Lieferant oder Kunde oder was auch immer, weil die immer an dir zehren. Die zehren mehr Energie, wie sie dir geben. Und auch da ist es so, wenn zum Beispiel Andi, unser Kellermeister und Weinbautechniker, der hat Bock auf Wein. Und darum hat er Leidenschaft für Wein und darum ist er gern hier. Und klar, es sind manchmal anstrengende Tage, aber ich mag ihn, ich schätze ihn. Können wir mal hart diskutieren. Jeder hat seine Meinung, darf auch sein. Ich will seine Meinung hören. Ich will nicht, dass er meine Meinung aufnimmt und einfach nur macht. Aber klar, ist man gern bereit, was zu geben, aber erwartet natürlich auch von Menschen, die auch das Gefühl haben, sie sehen, dass ihnen was Gutes getan wird und dann auch wieder was in die Waagschale schmeißen. Und im besten Falle haben wir so ein Netzwerk. Und mir ist mittlerweile wichtig, dass ich einfach Leute um mich herum habe, die für irgendein Thema, das sie bei mir besetzen, ob das Marketing ist, ob das Eventgastronomie ist, ob das Lager, egal was, dass sie da auch Bock und Leidenschaft für haben. Wenn jemand es nur macht, dass es macht, dann wird es nie gut. Und da haben wir mittlerweile echt ein gutes Team. Auch Buchhalle, es gibt da Menschen, die für Buchhalle Leidenschaft haben. Also ich kann mir das nicht vorstellen, aber es gibt's. Und da jemanden zu finden, der dann das gut macht und dann hat jeder seine Berufung und seine Aufgabe gefunden und dann wird das Ganze rund. Aber ich brauche, also das kostet mir einfach zu viel Kraft, immer Leute zum Jagen tragen zu müssen. Ne? Wenn sie nicht ein bisschen auch das schätzen, dass sie sagen, okay, ich habe Bock auf Wein, ich habe Bock auf Natur, ich habe Bock auf Menschen, dann wird es nie gelingen. Da gibt es Big Five for Life, ist ein cooles Buch. Da geht es um die 5 Themen, wieso du existierst. Also was ist dein Antrieb? Wieso stehst du jeden früh auf? Und wenn ich in der Arbeit und im Privatleben keines meiner, also erstmal muss ich wissen, was das ist bei mir, wenn ich keines dieser 5 Themen irgendwie benetzt kriege, dann sage ich, oh Gott, Montag, jetzt muss ich wieder auf Arbeit und yeah, Freitag, endlich Wochenende. Ich meine, ich freue mich auch auf Freizeit, aber ich freue mich auch auf Montag und ich freue mich auch auf die Weinernte, wenn wir wieder was bewegen, coole Weine. Also das ist der Antrieb. Und dann sind wir wieder bei dem Thema am Anfang. Wofür habe ich Leidenschaft? Weil auch wenn Leute auf der Arbeit keinen Bock haben, wenn sie ein Hobby haben, wo sie Leidenschaft für haben, dann hängen sie sich da auch rein. Also die Suche nach dem Thema, wo ich Bock und Leidenschaft für habe, ist das Wichtigste im Leben, weil dann läuft es ein Stück weit leichter, weil man das, was man gerne macht, auch zum Beruf macht. Und es gibt immer Arbeiten und Tage, wo ich auch keinen Bock habe. Die gibt es immer. Also das braucht man gar nicht schönreden. Aber grundsätzlich sollte das, was wir tun, einfach uns Freude bereiten und Leidenschaft wir verspüren und dann ist es gut. Und das möchte ich aber auch beim Team. Dass wir da und auch bei den Lieferanten und auch bei den Kunden und auch bei den Händlern und Gastronomen. Und dann macht es Spaß. Dann ist Arbeit keine Arbeit. Dann ist, ich fahre da mal zum Gastronom, habe eine Weinprobe, aber ich freue mich auf den. Ich freue mich, ihn zu sehen. Es ist zwar Arbeit, um mal Weinprobe zu moderieren oder auch nicht, gut zu essen, aber ich mag es gern. Es ist Leidenschaft für mich und ich treffe Menschen, die ich privat auch gern treffen würde. Und dann ist die Frage, was ist Arbeit und was ist Freizeit? Es ist oft so, geht ineinander über. Für uns ist das ein Lebensmodell. Thema Wein, Genuss, Kulinarik. Dafür leben wir. Das ist unser Antrieb.
Du hast Big Five gerade erwähnt. War das bei dir ein Prozess oder gab es bei dir einen Aha-Moment, wo du gesagt hast, oh, das, was ich hier eigentlich mache, gefällt mir nicht. Ich würde gerne in eine andere Richtung gehen. Ich werde jetzt Winzer. Das macht mir mehr Spaß.
Also grundsätzlich habe ich das Thema Automobil geliebt. Also ich habe das gern gemacht. Das Einzige, was mich da immer genervt hat, ist, dass wir haben super gute Kunden gehabt. Manchmal haben wir aber auch Kunden gehabt, wo du als Lieferant immer so nichts wert warst. Und das ist aber auch der falsche Stil und der falsche Wertesystem. Ein guter OEM, also ein guter Daimler, VW, wie sie alle heißen, braucht gute Lieferanten, die innovativ sind in ihrem Bereich, weil die sind ja oft Entwicklungspartner und nicht nur Lieferanten, die irgendwas liefern. Und wer das System verstanden hat, ist auch langfristig erfolgreich, weil er seine Partner wertschätzt und weiß, dass er sie braucht und von denen auch lebt, von deren Innovationskraft. Und trotzdem ist es halt so, dass du in der Automobilbranche halt, das ist ja nicht meine Firma, mit allen Vor- und Nachteilen, die man als Unternehmer hat, hier bin ich halt mit allen Herausforderungen auch mein eigener Herr. Und es ist halt ein leidenschaftliches Produkt, ein Lebensmittel, wenn auch der Markt schwieriger ist. Aber es ist halt ein Wein, hat halt Emotionen. Ich meine, ein Blinker beim Auto hat auch Emotionen, aber die sind durchaus begrenzt. Und das Thema Produkt, die Innovation, das Kulturgut Wein und das Thema ich bin mein eigener Chef, ich habe mit der Natur zu tun, ich kann das veredeln, ich kann es dem Kunden, ich habe den kompletten Prozess in einer Hand von der Produktion, das ist ja beim Wein genial, beim Bier, da nimmst du Hopfen, Wasser und irgendwas und machst ein Bier. Wir sind ja komplett an der Natur. Das alles, was wir in der Flasche haben, erzeugen wir selbst mit allen Vor- und Nachteilen. Bis hin zum Erlebnis, dass der Kunde dir zulächelt, Tränen in die Augen hat und sagt, boah, geiler Wein. Und dann haben wir unseren Job richtig gemacht. Und diese Leidenschaft und diese Durchgängigkeit im Prozess mit dem Kulturgut, das, ja, also das ist schon einzigartig im Bereich Wein und Genussmittel.
Glaubst du, dass es für dich einfacher war, eine neue Firma zu gründen und nicht einen zum Beispiel elterlichen Betrieb umzustrukturieren? Glaubst du, du konntest da dich selber mehr verwirklichen, das mehr nach deinen Idealen verwirklichen, sage ich mal? Oder hast du da Erfahrung mit, oder siehst du das bei Kollegen?
Also grundsätzlich, es hat immer alles Vor- und Nachteile im Leben. Es gibt nichts, was nur Vorteile, nur Nachteile hat. Der Vorteil ist sicher, dass man, wie du sagst, man braucht halt auf wenig Rücksicht nehmen. Man hat den kompletten Gestaltungsspielraum im Rahmen der Möglichkeiten. Aber es ist natürlich auch so, dass du alles erstmal dir erarbeiten musst. Also du musst alles erst dir selbst verdienen, du musst alles dir selbst, also manchmal hätte ich mir gewünscht, dass jemand sagt, pass auf, ich habe das seit Generationen, wissen wir, dass das so cool ist, wir haben die Lagen so und so, was macht man denn Wein, dann entwickeln wir uns immer weiter, klar, aber wir haben zumindest mal einen Grundstock an Know-how, an Kunden, an Betrieb, an Struktur. Das macht Spaß, das zu erarbeiten, aber es ist auch herausfordernd. Auf der anderen Seite kann man halt, wenn man sich selber arbeitet, weiß man auch, wie man mit Krisen umgeht, weil man hat ja keinen Bestand, wo man sagt, da kann ich mich drauf ausruhen, sondern du musst Gas geben, du musst dir Gedanken machen, warum mache ich was wie, weil sonst hast du keinen Erfolg. Und in dem Moment, wo man im Prozess ist, kriegt man es gar nicht so mit, weil man immer nach vorne schaut und wieder Themen und dann löst man die und so weiter. Aber wenn man mal zurückschaut, wo man vor, knapp 20 Jahre gestanden waren, wo wir heute stehen, dann bin ich sehr dankbar, dass wir da sind, wo wir sind. Dass wir auch mit der Familie, mit dem Team das alles erarbeiten durften, die alle da ihre Energie reingesteckt haben oder reinstecken. Bin aber auch froh, dass wir das alles nicht nochmal machen müssen, weil es natürlich schon, also da brauchen wir jetzt gar nichts schönreden, auch Privatleben. In dem Moment, wo du einen Betrieb aufbaust, ist halt der Betrieb oft im Fokus. Und das heißt nicht, dass das Privatleben nicht wichtig ist oder dass auch Familie nicht immer an erster Stelle oder stehen muss mal. Aber das kann auch nicht jeden Tag so sein, weil du musst halt den Betrieb auch bespielen. Und die Herausforderungen der letzten Jahre waren auch nicht ohne. Und da ist es nicht so, dass man sagt, na, ich habe keinen Bock auf Familie, ich mache mal Betrieb. Aber wenn es um die Existenz geht, hast du halt genau zwei Möglichkeiten. Entweder du verlierst deine Existenz oder du musst halt auch die Prioritäten mal da setzen, wo halt gerade der Betrieb verlangt. Heißt aber auch nicht, wenn heute meine Tochter einen schlimmen Unfall hat oder irgend mich braucht, weil sie krank ist oder irgendwas ist, dann ist alles andere auch zweitwichtig. Aber wir können nicht jeden Tag aufstehen und sagen, die Familie hat immer bei jeder Tagessituation immer den Rang 1. Und das heißt nicht, dass man sich nicht liebt. Aber man muss halt zu unterschiedlichen Zeiten auch unterschiedlich priorisieren. Das haben wir vorhin mal diskutiert. Ich und mein Netzwerk, meine Freunde haben alle genug zu tun und wir haben keine Langeweile. Und man scheut sich manchmal, jemanden anzusprechen, wenn man ein Thema hat. Aber eins ist auch klar, wenn ich heute ein wirkliches Problem habe, weiß ich, dass ich zu 1, 2, 4 Leute gehen kann und die alles liegen und stehen lassen für mich da sind, auch wenn sie genug um die Ohren haben. Es ist immer eine Frage der Priorisierung. Und genauso wissen aber auch andere, dass wenn sie heute ein Thema haben, dass ich, egal was gerade alles ist und was wir gerade alles tun müssen, ich alles liegen und stehen lasse und für sie da bin. Und diese Genugtuung und diese Haltung macht das Leben ein Stück weit einfacher, wo man sagt, naja, wenn es mal Herausforderungen gibt, weiß ich, dass jemand bei mir ist und jemand neben mir steht, ob es dann Freunde, Familie ist, hat immer alles zu seiner Zeit die richtige Priorisierung, aber es hat nicht immer alles Rang 1 jeden Tag, also weder der Betrieb noch die Familie. Das ist halt, wir sind halt keine Arbeitnehmer. Wir haben halt eine Verantwortung für uns, für unseren Betrieb, für unser Familienlebenswerk, aber eben auch für Mitarbeiter. Jeder Mitarbeiter hat eine Familie. Die haben einen Job, die kriegen Geld jedes Monat. Und da möchte man auch Sorge tragen, dass wir genügend Umsatz machen, damit wir gute Partner haben und Kunden haben, damit uns es gelingt, stabil Gehälter zu zahlen und auch unseren Betrieb nachhaltig zu entwickeln. Und da braucht es halt auch mal Fokus auf den Betrieb und nicht immer nur an erster Stelle dann das Privatleben mehr.
Wie gehst du mit dem Druck um? Also wenn man eine gewisse Größe erreicht hat, hat man ja eine gewisse Verantwortung. Aber man hat ja nicht alles selber in der Hand. Ihr als Winzer kämpft halt zum Beispiel auch mit dem Wetter, wie gerade aktuell. Also ihr könnt es nicht steuern, ob es Frost hat oder ihr könnt da nicht dagegen ankämpfen. Aber wie gehst du mit dem Druck um?
Ich habe irgendwann mal gelernt, ich überlege mir immer, was ist das Schlimmste, was passieren kann. Und das Schlimmste, was passieren kann, ist, klar, wenn ich heute schlimme Krankheit habe, dann ist das ein Thema, was ich nur bedingt beeinflussen kann, dann ist es wirklich schlimm. Aber alles andere, wenn es meiner Tochter gut geht, wenn es meiner Familie gut geht, wenn es meinen Mitarbeitern gut geht, dann alles andere ist lösbar. Also, und wir haben so viel, und da muss man immer sich mal in den Kopf rufen, was haben wir denn alles schon Schwieriges gelöst? Das vergisst man oft so schnell. Und das macht dann auch in gewisser Weise resilient, wo man sagt, wir haben das damals gelöst und egal was kommt, dann schauen wir es uns an in Ruhe. Dann haben wir genügend Netzwerke und gute Partner, mit denen man das auch diskutieren kann. Und es gibt für alles eine Lösung. Solange mir das Wichtigste, dass wir gesund bleiben. Und das Wichtigste, dass meine Familie und vor allem meine Tochter, dass es ihr gut geht, dass ich für sie da bin, dass sie alles hat, dass sie sich entwickeln kann, dass man sich zu einem selbstständigen Menschen entwickeln darf. Und alles andere, ganz ehrlich, was soll passieren? Man muss sich nur vor Augen führen, was Schlimmste, was passieren kann. Die Kompetenz, die wir haben, tragen wir in uns. Wenn ich heute kein Weingut mehr habe, dann kann ich mit meiner Kompetenz was anderes auch machen. Also ich habe keinen Bock, mein Weingut zu verlieren. Aber was ist dann so schlimm dran? Da gibt es wieder andere Chancen. Und wir werden alles tun, damit wir unser Weingut weiterentwickeln können. Aber selbst wenn da irgendwas ganz schlimm wäre mit Frost und was auch immer was, es gibt für alles Lösungen. Und da bin ich manchmal hat man mehr Stress damit, weil wenn 1, 2, 3 Sachen zusammenkommen, dann reibt es mal ein bisschen auf und dann gibt es aber wieder Tage, wo man sagt, ja, alles cool. Also es ist nicht immer alles nur easy living, aber man muss sich manchmal hinsetzen und sagen, okay, jetzt nimmt man sich mal eine Auszeit, schaut mal von außen drauf und sagt, was ist das Schlimmste, was passieren kann und was ist eigentlich das Problem? Ja, jetzt haben wir das Thema Frost, hast du gerade angesprochen. Jetzt gibt es den einen, der sagt, alles kaputt. Er sagt, naja, es gibt Versicherungen, klar, wir können den Leuten kein Geld ausschenken, sondern nur Wein. Aber wenn ich jetzt von 16 Augen auf 2 Ruten 4 noch gut sind, dann habe ich zumindest einen halben Ertrag. Wenn ich aber rausschaue, ist nur ein Viertel noch grün. Und ich hätte mir auch nicht gewünscht, dass wir Frost haben. Aber wenn es halt so ist, können wir es halt nicht ändern. Und dann machen wir da wieder das Beste draus. Und da muss man halt einfach sich mal kurz schütteln, auch mal kurz jammern. Aber da muss man wieder überlegen, was tun wir jetzt damit? Wie können wir Partnern helfen, die ein Problem haben? Wie können Partner uns helfen, wenn wir ein Problem haben? Und auch da gibt es immer wieder Lösungen. Wir müssen halt immer zusammenstehen mit den richtigen Leuten, die Bock haben, die nach vorne schauen. Und wir müssen auch mal schwach sein dürfen, aber dann uns schütteln und sagen, okay, und was machen wir jetzt damit? Weil jammern ist keine Option. Mit jammern wird nichts besser. Und wenn ich einen Schuldigen finde, auch nicht. Wenn ich sage, der ist schuld, ja und dann? Das Wetter ist schuld. Okay, ja, das Wetter ist schuld. Geht es mir dann besser? Nee. Also, auch mit dem Thema Klimawandel, Dinge, die wir nicht ändern können, da müssen wir halt kühlen Kopf bewahren. Wie begegnen wir dem ganzen Thema? Humusaufbau, wasserresistentere Unterlagen pflanzen, sicher auch bewässern, wobei das immer so der zweitbeste Weg nur ist. Rebsorten pflanzen, die mit Stress und mit Trockenheit besser umgehen können. Und ganz ehrlich, wir kriegen mittlerweile Chardonnays reif. Und Silvaner im Top-Bereich, die hat man vielleicht vor 20 Jahren auch nicht geerntet. Also es hat nicht alles immer nur Nachteile. Wir müssen halt mit den Rahmenbedingungen umgehen, das Beste draus machen. Wir haben Chardonnay Reserve im Keller liegen, das, wenn du trinkst, denkst du, das kommt irgendwo her, aber nicht aus Franken. Das ist wieder der Vorteil. Also es hat immer alles, immer eine Frage des Blickwinkels. Und ich glaube, ein großes Thema ist auch das Thema Dankbarkeit. Wir sind ja immer, und die Medien machen das mit uns, ich schaue ganz wenig Nachrichten und lese ganz wenig Zeitung. Warum? Weil immer nur alles, was schlimm und schlecht ist, da drin vorkommt. ganz ehrlich, was haben wir denn zu jammern? Wir leben in einem heiligen Land, wir haben genug zu essen, genug zu trinken, wir können selber entscheiden, was wir jeden Tag tun, wir müssen es nur tun. Also wenn wir den Arsch nicht hochkriegen, liegt es nicht an der Welt, sondern an uns. Und damit haben wir eigentlich schon mal viel mehr Privilegien wie viele, viele Menschen auf diesem Planeten. Und wenn wir dann noch jammern, obwohl wir gestalten können, bloß weil wir nicht tun, weil wir zu bequem sind. Ja, also wenn mein Leben scheiße ist und ich bejammere, wird es ja nicht besser. Besser wird es, wenn ich es ändere, wenn ich es weiterentwickle, wenn ich was tue, was mir gut tut. Und wenn man jeden Tag sich mal vor Augen führt, wofür bin ich denn heute dankbar und wofür kann ich dankbar sein, dann ändert es auch einen Blickwinkel, weil ich habe auf einmal einen Blickwinkel auf was Gutes, das macht was mit mir, das macht positive Energie in mir frei. Und ich sehe manches auch gar nicht mehr so schlimm, wenn es mal schlecht ist. Aber wenn ich immer nur das Negative sehe, klar, ich habe auch keinen Bock auf Krieg und auf Ukraine-Krieg und Nahostkonflikt. Und ich wünsche mir, dass Frieden ist, aber ich kann es nicht ändern. Aber ich kann in meinem Umfeld was bewegen und das tue ich. Zwar nicht gegen den Krieg, aber vielleicht an anderer Front, wo irgendjemand Leid verspürt. Wir haben auch genug Themen in unserem Umfeld, wo Menschen schlecht geht, dann langt man da mal hin. Und das hilft einem, was Gutes zu tun, sich gut zu fühlen. Und dann hat man Energie, die man wieder geben kann. Und wir müssen uns immer wieder den Akku aufladen, weil wir können nur dann was geben, wenn wir auch selber Energie haben. Und darum brauchen wir Menschen, die uns auch mal Energie geben, dann können wir es ja wieder spenden. Aber diese Eindimensionalität, immer nur ziehen, 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 funktioniert einfach nicht. Also das macht unser Leben einfach nicht besser.
Wir müssen also aktiv werden und mehr wieder die Gemeinschaft fördern. Wie machen wir das? Wie ist Genuss eine Lösung, dass man sich wieder abends zusammenhockt, sagt, wir genießen die Zeit miteinander, wir wollen nicht dieses Schnelllebige, immer das Allerbeste, Allerschnellste, Allerteuerste, sondern einfach sich mal wieder zurücklehnen und mit bisschen mehr Gelassenheit den Sachen entgegensehen und sagen, hey, ich hocke hier mit meinen Lieben, ich kann hier einen guten Wein genießen, der aus der Region kommt, kann mich gut mit denen unterhalten. Eigentlich ist doch alles okay. Oder wie ist da dein Lösungsansatz?
Was ist denn Lebensqualität? Lebensqualität ist doch, jeder kann sich doch im Moment fast alles kaufen, was er braucht. Es ist ja nicht so, dass jemand an materiellen Dingen, in Grundbedürfnissen irgendwas fehlt. Das eigentliche Wertvolle in der heutigen Zeit ist doch, dass man Zeit füreinander hat in dieser schnelllebigen Zeit und jeder ist nur gehetzt, dass man sich wirklich Zeit nimmt, das Handy mal ausmacht und sagt, heute Abend grillen wir mal gemeinsam, gutes Essen, man freut sich drauf, Genuss, Lebensqualität. Und auch da macht man dann die Themen, die man mit sich rumträgt, nicht mehr mit sich selber, sondern miteinander aus. Man kann sich austauschen, man kann sich Input holen, man kann anderen Energie geben, man kann anderen Ideen geben, man kann sich einfach unterhalten oder einfach nur Spaß miteinander haben, Freude verbreiten, lachen, Energie freisetzen, die andere wieder aufnehmen können. Und da ist das Thema Netzwerken, sich und nicht immer arbeiten, einfach mal da sitzen, sich belanglos auszutauschen über die Themen, die einen gerade beschäftigen, füreinander da zu sein, zuhören und wenn es gefragt ist, auch mal vielleicht einen Input geben und einfach ein cooles Essen, das liebe ich so in den südländischen Gefilden, da bist du da, dann hast du den Tisch voll Tapas stehen und dann isst man einfach genüsslich, da liebe ich die fränkische Brotzeit auch, da musst du nicht schnell essen, dass es kalt wird, sondern du kannst einfach snacken die ganze Zeit, einen guten Wein, gutes Brot, gute Wurst, guten Käse, Gemüse, whatever und sich einfach austauschen, eine gute Zeit miteinander zu haben, mit einem guten Genuss, mit einem Wein, wo man sich freut, mit einem Kollegen, wo man eine Story dahinter hat, wo dem Bäcker, den ich kenne und weiß, der macht einen geilen Job. Und das macht im Ende, das ist eigentlich die Lebensqualität, die wir haben, mit den Menschen, auf die wir Bock haben, geile Zeit zu verbringen, gut zu genießen. Und das müssen die Leute wieder lernen, dass wir nicht essen, um satt zu werden, dass wir nicht schnell irgendwas reinstopfen, dass es nicht wurscht ist, was wir essen, weil das ist doch am Ende unsere Gesundheit. Wenn wir und da müssen wir uns wieder mehr auf unseren Geschmack verlassen. Wenn du eine Tomate isst, die scheiße schmeckt, dann ist sie halt auch scheiße. Wenn eine Tomate gut erzeugt ist, ohne viel Herbizid und ohne viel irgendwelche Pflanzenschutzmittel in der Region gewachsen, dann schmeckt die halt auch nach Tomate. Und wenn wir uns da uns selbst vertrauen, auch beim Wein, wenn es dir nicht schmeckt, lass es sein. Wenn es dir schmeckt, trink's. Und wenn was lebendig ist, wenn was im Mund brilliert, nicht einfach nur Säure und Alkohol und Süße hat, sondern einfach vielschichtig, mineralig, feine Kohlensäure, Struktur, Haptik, Tiefe, dann macht es Spaß. Da ist jeder Schluck ein Erlebnis und nicht, ich trinke halt Wein, dass ich besoffen bin. Oder ich esse Fleisch, damit ich satt bin. Nee, ich kenne das den Produzenten, ich weiß, wie das Tier gelebt hat. Ich respektiere das Tier, dass es für mich gestorben ist. Jedes Stück Fleisch, vom einfachsten bis zum besten, wird alles gut verarbeitet und nichts weggeschmissen. Und dann ist es auch okay, dass man Tiere isst. Das ist der Kreislauf des Lebens. Muss nicht immer Fleisch sein, aber wenn, dann gut. Und diese Zelebrierung des Grundnahrungsmittel oder des Grundbedürfnisse, dass man Hunger stillt und Durst stillt, das kann man einfach nicht nur belanglos machen, sondern mit Leidenschaft und Liebe, mit den besten Menschen, die man hat. Und das ist Leben.
Du bist ja auch bei Zu Tisch 24 dabei. Ich freue mich schon sehr drauf, dass wir das da zusammen zelebrieren dürfen. Und natürlich hoffen wir auch, dass alle anderen kommen oder auch die Zuhörer jetzt dann kommen. Worauf freust du dich da besonders?
Na, freue mich auf alle Kollegen, dass wir uns wieder mal sehen. Wir sehen uns ja auch manche öfter, manche nicht so oft. Dann liebe ich einfach diese Dynamik und diese Weitsicht und diese Leidenschaft, dieses Brennen auch von unserem Vorstand, die da innovativ vorangehen. Es muss ja immer auch jemand geben, der was zieht. Da haben wir echt tolle Leute. Und mit Patrick oder auch mit dem Basti oder mit dem Tobi, wahrscheinlich jetzt jemand vergessen, aber alle, die da Ideenvordenker sind, wir mitmachen dürfen. Also ich freue mich da, dass es Menschen gibt, wo wir im Verein mit dabei sein dürfen, die einfach weitsichtig sind. Und das Genialste ist, dass wir quasi nicht nur unsere Produkte präsentieren, sondern auch die Menschen dazu einladen, teilzuhaben. Nicht den Finger heben, nicht sagen, oh, ihr müsst und überhaupt und alles, was ihr konsumiert, ist fies. Sondern nee, wir leben es vor. Und ich finde immer das Entspannendste immer, wenn man es vorlebt, den Leuten die Wahlfreiheit gibt, aber auch begeistert. Und ich meine, wenn ich jemanden für was gewinnen will, muss ich jemanden begeistern. Wenn ich als Lehrer will, dass mir die Schüler zuhören, liegt es nicht immer nur an den Schülern, dass sie ungeduldig keinen Bock haben, sondern dass es auch vielleicht der belanglose Unterricht ist. Und wenn man wir als uns als Lehrer, als Vordenker, als Akteure verstehen, die da was bewegen wollen, dann müssen wir die Leute einladen und es attraktiv gestalten, dass die da hinkommen, weil da ist ein cooler Marktplatz, da ist ein coole Leute, die alle Bock haben, wo du dich wohlfühlst, wo du dich willkommen fühlst, wo du Produkte hast, du sagst, wow, geil, so ein Haselnussaufstrich habe ich noch nie gegessen. Nicht Nutella, das schmeckt nach Haselnuss, das ist geil, meine Tochter liebt es übrigens. Und den Leuten dann einmal zu vermitteln, das, was sie verlernt haben, wieder zu lernen und zu schmecken und zu fühlen und einfach einen genussreichen, geilen Tag zu haben, mit guten Trinken, mit gutem Essen, mit geilen Menschen, Produzenten, aber auch Kunden. Und am Ende brauchen wir alle. Wir brauchen nicht nur coole Produzenten, wir brauchen auch coole Botschafter, aber auch den Kunden, der das, was er sich wünscht, auch versteht und kauft und konsumiert und auch die Lebensqualität wieder erfährt, die gutes Essen einfach hat. Und dann haben wir vieles richtig gemacht. Aber nicht, indem wir sagen, ihr müsst, sondern wir sagen, wir laden euch ein. Wir leben es euch vor. Kommt und schmeckt, genießt und trinkt und dann versteht das von allein. Weil das ist ja ein geiler Wein von einem nicht geilen Wein und ein geiles Steak von einem nicht geilen Steak und eine geile Haselnuss von einem nicht geilen Haselnuss. Das kapiert jeder, wenn er sich einfach nur selber vertraut und nicht von lauter Aromastoffen, Glutamat und Makis der Welt seinen Geschmack leiten lässt.
Ich glaube, das waren ein paar sehr schöne letzte Worte. Ich glaube, wir freuen uns einfach wahnsinnig, dass wir gemeinsam bei Zu Tisch sind und dass wir da auch deine Weine probieren dürfen und dass wir da gemeinsam alle eine gute Zeit haben. Vielen Dank, dass du uns alles gezeigt hast, dass du dir die Zeit genommen hast, auch wenn es gerade stressig ist. Und wir freuen uns, dich in Würzburg zu begrüßen. Dankeschön.
Ja, freue mich auch sehr. Danke euch auch, dass ihr Bock drauf habt, auf das, was ihr macht, dass alles gut vorbereitet ist. Auch immer schön für uns. Ich freue mich auch sehr. Danke euch und dann bis die Tage.
Bis die Tage. Vielen Dank. So, mir bleibt eigentlich nicht viel mehr zu sagen als vielen, vielen Dank, Markus, dass du dir auch während einer stressigen Phase die Zeit für uns genommen hast. Und ich freue mich schon auf die nächste Podcast-Folge mit dir.
Wenn ihr dranbleiben wollt und immer auf dem neuesten Stand sein wollt, abonniert gerne unseren Kanal und folgt uns auf Instagram, wo ihr uns unter Freaks to Table findet. Vielen Dank für euren Support und bis zur nächsten Folge oder bis zum nächsten Post. Euer Basti.